Wir haben heute ja Pfingstmontag, also es ist ein Feiertag. Und trotzdem haben wir uns entschieden, heute Morgen keinen Gottesdienst zuerst zu feiern, sondern noch einmal eine richtige Bibelarbeit zu machen. Und wir greifen somit den Faden vom Samstag nochmal auf und stellen uns nochmal diesem großen Thema dieser Tagung würdig, Mensch, Macht, Moral. Wir wollen heute Morgen nachdenken über die Menschenwürde und vor allem, wie wir diese mit einem gottwürdigen Leben beantworten können. Ich habe am Samstag hier auf dem Flipchart versucht darzustellen, unsere Gott und Mensch. Ich habe erklärt, in der Tora erzählt uns Gott, wer er ist. In den Psalmen geht es dann darum, zu beschreiben, wie wir Menschen sind, wie Gott uns Menschen gedacht hat. Aber eigentlich ist das nicht ganz richtig, denn eigentlich geht es in der Bibel nie nur um Gott oder nur um den Menschen, sondern letztlich ist die Bibel ein Buch, wo es immer um die Beziehung geht. Insofern ist die Tora von Anfang an auch die Geschichte von Gott und uns Menschen. Sie beginnt nämlich genau dort, wo Gott etwas mit uns Menschen zu tun hat. Und die Psalmen beschreiben andersrum auch die Beziehung zwischen uns Menschen zu Gott, aber sie erzählen es aus der Perspektive von uns Menschen. Und wenn es in Beziehungen so ist, es ist doch immer gut, wenn man beide Seiten hört. Gott und Mensch. Bei dieser Beziehung handelt es sich um alles andere als eine standesgemäße Beziehung. Aber wie das im Leben so ist, wo die Liebe halt hinfällt, da spielen dann Standesgrenzen vielleicht plötzlich gar keine Rolle mehr. Ja, Liebe kann Grenzen, Standesgrenzen überbrücken. Und so schafft es auch diese Liebe, die Liebe dieses würdigen Gottes überbrückt die Kluft zwischen Himmel und Erde. Ja, und wie es in königlichen Familien ist, wenn ein Würdeträger jemand liebt, dann färbt etwas von dieser Würde auf den anderen ab. Vielleicht haben Sie ja diese Woche auch ein bisschen Zeit sich genommen, um die vielen Sondersendungen aus dem englischen Königshaus anzuschauen. Als die Kronprinzessin Elisabeth sich in Philipp verliebt hat, war das ja auch alles andere als standesgemäß. Philipp stammte zwar aus einer Adelsfamilie, er wurde als Prinz von Griechenland und Dänemark auf der griechischen Insel Korfu geboren, aber es war armer Adel. Außerdem war seine Mutter krank, taub. Sigmund Freud hat ihr sogar noch eine Schizophrenie diagnostiziert. Und der Vater hat sich auf dem Staub gemacht, die Mutter mit dem Kind sitzen lassen und hat in Monte Carlo mit einer Geliebten gelebt. Also alles andere als eine standesgemäße Verbindung. Und was ist aus diesem Paar geworden? Sie waren ein starkes Team. Das war jetzt auch wieder zu sehen in all den Rückblicken beim 70. Kronjubiläum der Königin Elisabeth. Und so ist auch mit unserer Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Liebe Gottes ist die Ursache für diese Beziehung. Und aus dieser Liebe macht Gott uns zu Prinzessinnen und Prinzen. Er verleiht uns Würde und er vertraut uns damit auch eine große Aufgabe an. Er will nämlich, dass wir seine Königsaufgabe mit ihm teilen. Wir werden sozusagen zum Prinz Philipp gemacht. Gott teilt mit uns die Herrschaft über die Welt. Allerdings, der Mensch hat nicht wie Philipp gleich Ja gesagt. Wir Menschen haben Gott einen Korb gegeben. Und darum hat dieser würdige Gott sogar noch einen zweiten Anlauf gemacht, um uns von seiner Liebe zu überzeugen. Gott hat sozusagen nicht nur die Liebe in Worte gebracht, sondern diese Liebe wurde Fleisch und Blut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Als diese menschgewordene Liebe, als dieser auferstandene Jesus Christus vor Paulus stand, damals vor Damaskus, da wurde der Apostel Paulus von dieser Liebe erfasst. Da konnte er sozusagen nicht mehr Nein sagen zu diesem Gott. Und gerade der Apostel Paulus zeigt uns, wie sehr diese Liebe Gottes Menschen überwältigen kann und wie sehr sie Menschen gilt, die vorher als Feinde Gottes leben. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir auch heute niemand als Feind Gottes abstempeln, sondern wenn wir glauben, dass Gottes Liebe sogar seine Feinde überzeugen kann. Gott und Mensch, wie würdigen wir Gott mit unserem Leben? Indem wir die Liebe annehmen und uns auf diese Beziehung einlassen und uns als Team zusammenschweißen lassen und Gottes Auftrag in dieser Welt teilen, so wie der Apostel Paulus es dann gemacht hat. Er hat seinen Job an den Nagel gehängt und hat seine ganzen Gaben und auch seine ganze Kompetenz in den Dienst für Gott gestellt. Wie aber geschieht es dann ganz konkret? Wie kann man Gott würdigen, wenn man eigentlich ein unwürdiger Würdeträger ist? Unter Paulus als Verfolger der Gemeinde war alles andere als ein würdiger Vertreter. Ja, er war alles andere als ein standesgemäßer Vertreter Gottes. Und das war insofern tragisch, weil er nicht nur immer wieder selber Zweifel hatte, ob er eigentlich würdig genug ist, Gott zu dienen. Man hat ihm sogar in der Gemeinde diese Würde abgesprochen, vor allem in der Gemeinde von Korinth. In den Augen dieser schönen und reichen Christen in Korinth war Paulus ein schlechter Würdeträger. Sein Ansehen und Auftreten, damit konnte man nicht so richtig Staat machen. Er kam eben noch nicht aus dem Haus, wie man sich's für ihn gewünscht hätte. Das führte zu großen Konflikten zwischen Paulus und der Gemeinde und wir können viel darüber nachlesen in den beiden Korintherbriefen. Und der Text, der uns heute Morgen für die Bibelarbeit gegeben ist, stammt aus diesen Korintherbriefen, aus dem zweiten Brief, Kapitel 4. Ich lese die Verse 1 bis 18. Paulus schreibt: Gott hat uns diesen Dienst übertragen und uns dazu sein Erbarmen geschenkt. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken. Im Gegenteil, wir haben alles heimliche Tun vermieden, für das wir uns schämen mussten. Wir treiben kein falsches Spiel und verdrehen das Wort Gottes nicht. Frei und offen verkünden wir diese Wahrheit. So empfehlen wir uns jedem Menschen, der in der Verantwortung gegenüber Gott auf sein Gewissen hört. Dennoch kann die gute Nachricht, die wir verkünden, jemanden wie von einem Schleier verhüllt vorkommen. Sie ist aber nur für die Menschen verhüllt, die verloren gehen. Der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. So können sie das Licht nicht sehen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus sind wir mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert, denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben von Jesus sichtbar werden. Daher ist bei uns der Tod am Werk, aber bei euch das Leben. Wir haben den Geist empfangen, der uns glauben lässt. Über ihn heißt es in der Heiligen Schrift: Ich glaube, deshalb rede ich. Genauso glauben wir, deshalb verkündigen wir die gute Nachricht. Wir wissen ja, Gott hat Jesus den Herrn auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Denn alles geschieht für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Dann wächst zur Ehre Gottes auch die Zahl der Lob- und Dankgebete. Darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Ein prall gefülltes Kapitel, aber wenn man es genau liest, dann könnte man eigentlich meinen, Paulus war ein SMDler. Er war ein Rili, ein Richtlinienmitarbeiter, der diese Richtlinien verinnerlicht hat und der diese Berufung gelebt hat. Wir predigen nicht uns selbst, sondern wir sind berufen zum Zeugnis für Jesus Christus, den Herrn. Mit dem Zeugnis für Jesus Christus hat Paulus Gott gewürdigt, so wie es die Gründerinnen und Gründer der SMD in den Richtlinien tatsächlich entfaltet haben. Und es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen, wo sich nochmal neu auch viele Gedanken gemacht haben, dies uns nahe zu bringen. Das persönliche Bezeugen von Jesus Christus, das geschieht aber nicht nur mit Worten, so wie Gott nicht nur mit Worten seine Liebe bezeugt hat. Das persönliche Bezeugen passiert mit unserem ganzen Leben. Und so heißt es in der zweiten Richtlinie der SMD, das persönliche Bezeugen bedeutet, dass das ganze Leben von Jesus Christus her gestaltet wird und wir uns gegenseitig zum Gehorsam gegen Gott und seinem Wort anhalten, damit wir im Glauben als lebendige Glieder seiner Gemeinde wachsen. Also das ist die zweite Richtlinie der SMD. Und das sagt Paulus eigentlich hier im vierten Kapitel des Korintherbriefs. Paulus macht klar, wir würdigen Gott, indem wir uns mit unserem ganzen Leben, mit allem, was uns ausmacht, in seinen Dienst stellen lassen. Gott will gewürdigt werden. Der Anspruch der Korinther ist berechtigt. Wir sind als Gemeinde dazu da, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott die Ehre erweisen, dass wir seine Würde und seine Gnade und seine Liebe weitersagen. Wir glauben an Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen. Wir glauben an den Heiligen Geist. Doch diese Würde zeigen wir vor allem, wenn wir uns erkennbar in die Spur von Jesus Christus stellen. Und jetzt könnten wir eigentlich noch einmal die Johannespassion anhören. Die Würde wird aber gerade da sichtbar, wo wir uns wie Jesus entwürdigen lassen, um Gottes Willen. Die Würde zeigt sich in unserer Welt jenseits von Eden nicht in Glorienschein und Allmacht, sondern sie zeigt sich in dem liebenden Angesicht Jesu Christi, dem Haupt voll Blut und Wunden. Jesus Christus ist das wahre Ebenbild Gottes, sagt Paulus. An ihm können wir meditieren, was es bedeutet, mit unserem Leben Gott zu würdigen, indem wir seiner Spur folgen und ihm nachfolgen. Paulus macht klar, Gott will gewürdigt werden, aber wir tragen diesen Schatz dieser Würde in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen. Nicht Gold, Edelmetall, sondern Ton und Lehm. Paulus provoziert die Korinther damit, die sich selbst gern eher in goldenen Gefäßen mit Gold ausgestattet hätten und die auch gern so einen goldigen Apostel haben wollten, mit einem tollen Aussehen, einem super Auftreten und einer guten Ausstrahlung. Aber Jesus identifiziert sich nicht mit den Machthabern und den Alphas. Gott sucht nicht die Beliebten, die Würdigen, die Coolen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Die Würde wird da am deutlichsten sichtbar, wo Gott sich am weitesten herunterbeugt und am größten die Kluft überbrückt zu uns Menschen. Allerdings, wir würden schon gern auch ein bisschen würdig sein. Und so sehen wir es auch an Paulus im Korintherbrief. Er ringt darum, dass Gott doch ihm ein bisschen von dieser Würde auch sichtbar zeigt. Dass er doch durchsetzt, dass der Paulus auch anerkannt ist. Ja, noch mehr. Paulus ringt darum, dass Gott ihm doch mehr Kraft, mehr Dynamik, eine bessere Rhetorik, ein cooleres Auftreten schenkt. Und als er dann noch krank wird, bittet Paulus darum, dass Gott doch diesen Stachel von ihm nimmt und dass er befreit wird von dieser Krankheit, die ihn bedroht. Paulus schreit zu Gott, dass Gott ihm auch sichtbar Würde verleiht. Aber Gott sagt nur zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Paulus muss es im eigenen Leben immer wieder durchbuchstabieren und aushalten. Er bleibt dieses Irdene, dieses zerbrechliche Gefäß. Aber in ihm ist dieser Lebendige, dieser Schatz Gottes. Und dieser Schatz macht nicht einfach das Gefäß heil, aber es würdigt das Gefäß trotzdem, diesen Schatz zu tragen. Der glänzende Inhalt der Würde Gottes, die Kraft des Evangeliums lässt diesen Widerspruch zu. Sie verändert nicht unbedingt unser Gefäß, aber sie füllt es. So bekräftigt Paulus, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck. Wir werden verfolgt, wir werden bekämpft, wir werden nicht anerkannt. Aber wir werden nicht im Stich gelassen. Täglich leiden wir sozusagen mit Jesus diesen Kreuzesweg, damit an uns auch etwas von dieser außergewöhnlichen, würdevollen, kräftigen Auferstehungskraft von Jesus Christus sichtbar wird. Denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben des Auferstandenen sichtbar werden. Armut, Verfolgung, Krankheit, Gefangenschaft. Wenn man in die Geschichte der Kirche schaut, dann waren das viel öfters die Kennzeichen dessen, wie Menschen Gott mit ihrem Leben würdigen müssten. Alles Dinge, die scheinbar in unseren Augen uns die Würde nehmen. Doch Jesus sagt, gerade dort, wo ihr arm seid, wo ihr gefangen seid, wo ihr krank seid, wo ihr ignoriert werdet, da seid ihr meine Würdenträger. Ganz konkret in der Endzeitrede in Matthäus 25 sagt Jesus, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Flüchtling und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Amen, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meiner Brüder und Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend und unangesehen sind, das habt ihr mir getan. Beim Gebetskonzert am Samstag hat Christoph Zehntner in einem Lied das Zitat von Paul Zulehner aufgenommen, wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen auf. Paulus verstärkt dies, indem er sagt, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Jesus hat uns dazu bestimmt, genau dort den Menschen zu dienen. Im Urtext heißt es, wir verkündigen Jesus Christus, den Herrn, um euch Menschen, die diesen Herrn brauchen, Sklaven zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal das Stichwort Autonomie und Freiheit aufgreifen. Es stimmt tatsächlich, dass wir in unseren Grundgesetzen, in unseren Menschenrechten von Freiheit reden, hat etwas mit dieser Freiheit zu tun, die Gott schenkt. Wir wollen als Christinnen und Christen nicht gegen die Freiheit kämpfen. Martin Luther hat ein Buch geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen, wo es drin heißt, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemanden untertan. Wir hören und gehorchen allein Gott und machen uns nicht abhängig von Menschen und auch nicht von dem, was wir uns selber vielleicht immer für Zwänge auflegen. Jesus hat uns davon befreit. Aber der Satz Luthers geht weiter und der zweite Satz lautet, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Menschen und jedermann untertan. Wir würdigen Christus, sagt Paulus, indem wir Jesus Christus verkündigen und die Sklaven in unserer Welt werden, bereit sind zu allen Diensten, auch zu den niedersten Diensten. Gott würdigt man nicht, wenn man der Welt entflieht und Gott in den Himmel hebt. Gott würdigt man, wenn man sich auf Gottes Weg herein ablässt in diese Welt. Ja, hinunter an die Ecken, wo keiner mehr gerne hinschaut, an die Ecken in unserer Gesellschaft, wo wir gern die Augen verschließen. Und wir haben gestern eindrücklich ein paar solche Beispiele gehört, wo es Not tut, dass wir die Augen aufmachen für diese Ecken in unserer Welt, wo Menschen übersehen werden. Allerdings, wenn man sich darauf tatsächlich einlässt, dann fordert das einen ziemlich heraus. Seit dem 1. November bin ich jetzt als Direktorin für Diakoninnen und Diakone in der Württembergischen Landeskirche zuständig. Religionspädagogen, Jugendreferenten, Gemeindepädagogen, Gemeinschaftspastoren, aber auch Heilerziehungspfleger, Krankenpfleger, Altenpfleger, Diakone in Kindergärten und Tageseinrichtungen, Diakone bei Menschen, die psychisch erkrankt sind, Diakone bei Obdachlosen. Erst diese Woche war ich wieder in einer diakonischen Einrichtung zum Gespräch. Bei jedem Besuch in diesen Einrichtungen wird deutlich, wir haben ein riesengroßes Problem. In unseren Einrichtungen, der Diakonie und der Caritas oder wie sie alle heißen, finden sich immer weniger Menschen, die bereit sind, diesen Menschen, denen man dort helfen will, tatsächlich auch zu dienen. Der Personalmangel ist riesengroß in den diakonischen Einrichtungen. Der Pflegenotstand führt aber jetzt spannenderweise dazu, dass wir in den diakonischen Einrichtungen bei der Caritas darüber diskutieren, dass wir doch lieber nicht mehr Christen einstellen, weil Christen nicht mehr dazu bereit sind, diesen Dienst zu tun, sondern dass wir lieber nach Menschen suchen, denen der Glaube und denen Gott egal ist. Mich hat es erschüttert, als ein Einrichtungsleiter mir erzählt hat, sie müssen jetzt eine Einrichtung für traumatisierte Kinder schließen, weil sie kein Personal dafür haben und diese Kinder einfach auf andere Wohngruppen verteilen, wo sie nicht mehr gut betreut werden. Ein anderer Kollege erzählte mir, früher haben wir in der Diakonie immer dafür geworben, dass bei uns um mehr geht, als satt und sauber zu werden. Satt kriegen wir die Leute noch hin, hat er gesagt. Bei sauber haben wir schon ein Problem und um mehr geht schon lang nicht mehr. Wenn man früher auf christlichen Freizeiten unterwegs war, dann gab es bei den Berufen ganz, ganz viele, die sagten, sie werden Krankenschwester, sie werden Erzieherin. Viele Christinnen und Christen waren in diesen Berufen unterwegs. Und zum Glück gibt es viele auch hier, die genau in diesen sozialen Bereichen als Ärztinnen, als Psychologinnen ihren Dienst tun. Aber wir brauchen an dieser Stelle heute händeringend Menschen, die bereit sind, Gottes Würde, die jedem Menschen gilt, auch erfahrbar zu machen. Wir brauchen heute Menschen, die bereit sind, dort in diesen Bereichen zu arbeiten. Sollte es nicht ein Erkennungszeichen von uns Christinnen und Christen sein, dass wir uns von dieser Not in der Welt berühren lassen und neu prüfen, ob uns Gott hier haben will? Ich kann nur voller Hochachtung von meinem ehemaligen Kollegen im Dozententeam in Unterweisach berichten. Wir hatten einen super Kollegen, Historiker, promoviert, der bei uns Griechisch und Kirchengeschichte unterrichtet hat. Als er 50 wurde, ist er so innerlich unruhig geworden und dann kam er eines Tages und hat gesagt, ich höre auf. Ich habe jetzt, solange ich jung war, jungen Menschen gedient. Jetzt kann ich nicht mehr mithalten mit den Jungen beim Sport, beim Fußball. Aber meine Gaben werden, glaube ich, woanders gebraucht. Ich habe einen wachen Geist und ich kann sehr gut lernen. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich bewerbe mich für eine Ausbildung als Krankenpfleger. Und er hat seinen Lehrhut an den Nagel gehängt, hat 3 Jahre die Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und arbeitet jetzt bei behinderten, chronisch kranken Menschen als Krankenpfleger. Was für eine berührende Geschichte. Wie würdigen wir Gott mit unserem Leben? Wir haben es gestern von der Ute Dumke gehört, dass sie in der Pandemie als Praktikantin im Pflegeheim gearbeitet hat. Vielleicht ist es ja tatsächlich an der Zeit, dass wir uns auch als Akademikerinnen und Akademiker immer wieder fragen, an welcher ungewöhnlichen Stelle Gott uns eigentlich gebrauchen will, dass wir manche Sache nicht einfach von vornherein ausschließen. Und ermutigen wir doch heute wieder junge Menschen in unserer Gemeinde, die überlegen, was für einen Beruf sie ausüben sollen, dass sie genau in diese Berufsfelder gehen. Wir brauchen in der Gemeinde heute immer weniger ehrenamtliche Menschen, die Jungschau und Kinderstunde halten, weil die Kinder den ganzen Tag in Tageseinrichtungen sind, im Hort in der Schule. Wir brauchen aber Menschen, die als Erzieherinnen im Kindergarten arbeiten. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, in der Tagespflege als Pflegeeltern sich gewinnen zu lassen und an dieser Stelle dorthin zu gehen, wo Gott Menschen würdigen möchte in ihrer Unwürdigkeit. Sie erheben möchte aus dem Untersten und sie auf den Thron stellen möchte. Und er will, dass wir seine Prinz Philipps werden, dass wir mit ihm an diesem Regierungsauftrag Anteil haben. Ja, Gott braucht in unserer Gesellschaft gerade begabte Menschen, die bereit sind, sich dort einsetzen zu lassen. Oder ich deute es nur noch mal kurz an, das Ende des Lebens, die Herausforderungen im Blick auf das Recht des assistierten Suizid. Die Diakonie Deutschland hat jetzt eine ganz neue Broschüre herausgegeben, ein Papier zur Suizidprävention. Hier wird der Fokus aus meiner Sicht richtig darauf gelegt, dass es nicht in erster Linie geht, wie gehen wir mit diesem Suizidangebot um, sondern vor allem, wie können wir diese Maßnahmen verbessern, die gute Pflege, Hospizarbeit, Sterbebegleitung, palliative Medizin. Und vielen Dank allen, die in diesen Bereichen auch forschen und hier sich einsetzen, damit Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke würdig begleitet werden. Doch all diese Forderungen und Vorschläge nützen nichts, wenn sich niemand findet, der morgens zu einem alten Menschen fährt und ihn wäscht und ihm beim Anziehen hilft. Es hilft nichts, wenn wir solche Forderungen aufstellen, wenn wir niemanden haben, der bereit ist, Menschen zu helfen, die nicht mehr autonom sind, die sich nicht mehr selber helfen können. Wie würdigen wir Gott mit unserem Leben? Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen. Und das heißt zum einen, die Gefäße sind zerbrechlich, so wird es auch in der Genfer Übersetzung, in der Basisbibel übersetzt. Ein irdenes Gefäß war damals aber auch eben das ganz alltägliche Gefäß. Alles hat man in Tontöpfe aufbewahrt. Alles hat man in diese Gefäße aufbewahrt. Deswegen, wir können Gott mit ganz alltäglichen Diensten, mit ganz selbstverständlichen Diensten, nicht nur mit hohen geistlichen Gaben und mit tollen geistlichen Aufgaben dienen. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ein Tontopf war ein Gebrauchsgegenstand. Noch 2 Bemerkungen jetzt zum Schluss. Ich habe am Samstag die Menschenwürde versucht darzustellen durch 2 signifikante Kennzeichen. Das eine ist die Krone, die Gott uns schenkt. Das andere ist der Stab, den Gott uns anvertraut, indem er uns teilhaben lässt an seinem Herrschaftsauftrag. Dieser Stab ist im Hebräischen spannenderweise das Wort, was identisch ist für den Zepter des Königs, für das Zepter des Königs und für den Hirtenstab. Herrschen heißt nicht in erster Linie Macht haben, sondern herrschen heißt vor allem Hirte sein, dienen, pastoral, Dienste übernehmen. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Aufgabe, die Ihnen als Akademiker und Akademiker besondererweise zukommt. Wir finden heute auch immer weniger Menschen, die bereit sind, Führungsaufgaben zu übernehmen, die andere Menschen wie Hirten begleiten, die nicht nur in einem Labor arbeiten, sondern die eben auch dankbar sind und die Aufgabe als Oberärztin, als Fachärztin, zur Oberärztin, Chefärztin und das Personal führen und sich in diesem Klein-Klein von der eigenen Forschung abhalten lassen. Auch das ist für mich ein Zeichen, wie wir uns einspannen lassen in diesen Auftrag. Erst gestern am Freitag kam in den Nachrichten, dass wir in Württemberg ganz, ganz viele Rektorenstellen in Schulen nicht besetzt haben, weil niemand mehr bereit ist, Führung und Leitung zu übernehmen in unserer Welt, weil es anstrengend ist, weil es mühsam ist und weil man oft zwischen den Fronten zerrieben wird. Gott übergibt uns den Hirtenstab als Zepter, dass wir bereit sind, auch für andere zu Hirtinnen und Hirten zu werden, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in unserer Arbeitswelt. Gott würdigen mit unserem Leben, das können wir vor allem, wenn wir bereit sind, uns hinzugeben. Und das ist der letzte Teil, der beim Paulus eine ganz, ganz große Rolle spielt. Paulus macht diesen Horizont auf, den ewigen Horizont. Als Christinnen und Christen leben wir nicht nur von Glaube und Liebe, sondern ein großes Kennzeichen ist, wir sind Hoffnungsträger. Und diese Hoffnung sollen wir gerade heute in unserer Welt, wo so viel Not ist, wo so viele Krisen sind, mutig hineintragen. Paulus sagt, dieser weite Horizont, der ist so, so riesig und herrlich, dass all das, was wir jetzt erleiden und das, was wir erleiden und was wir die nächsten 10 Jahre erleiden werden, wird vielleicht immer noch schlimmer, dass das zu verachten ist angesichts der Größe und Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Und deswegen können wir uns heute wirklich in die Spur Jesu stellen und uns hingeben, weil wir erwarten mehr als das, was wir auf dieser Erde erleben können. Paulus ermutigt uns zur Hingabe, die bereit ist, von dieser Hoffnung her bis zuletzt zu kämpfen für diese Schöpfung. Und das gilt nicht nur im sozialen Bereich, sondern das beginnt auch in Verantwortung für unsere Umwelt. Deswegen lohnt es sich bis zum Letzten auch sich einzusetzen für die Erhaltung der Schöpfung, für Nachhaltigkeit, gegen den Klimawandel. Es lohnt sich an dieser Stelle Gottes Auftrag mit wahrzunehmen, diese Erde zu würdigen, solange Gott ihr das Recht gibt zu existieren. Wir sollen nicht schon aufhören, für die Schöpfung zu sorgen, sondern wir haben den Auftrag, solange Gott dieser Erde die Würde gibt, sie mitzuerhalten. Aber wir wissen, dass wir es nicht erhalten können und dass auch Gott eigentlich schon angesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und mit diesem weiten Horizont müssen wir uns nicht anstecken lassen von der Angst, die die Menschen gerade umtreibt, sondern wir können mutig Hoffnungsträger werden. Wir können es in diese Welt hineintragen als Verantwortliche, auch für die Bewahrung der Schöpfung. Und schließlich zum Schluss. Samstag beim Psalm 8 haben wir festgestellt, Gott hat in dem Loblied ein Refrain gehabt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in aller Welt. Am Anfang und am Ende hat er in seinem Text dieses Lob zum Ausdruck gebracht. Bei Paulus gibt es auch so etwas wie einen Kehrvers. Der hört sich allerdings ganz anders an. Wenn wir noch einmal kurz auf den Text blicken, dann lesen wir in Vers 1, ich lese schon mal vor, vielleicht kommt es da noch. Gott hat uns diesen Dienst übertragen und uns dazu sein Erbarmen geschenkt. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken. Paulus weiß, der Dienst mit dem ganzen Leben Gott zu würdigen, ist anstrengend. Und man will immer wieder aufgeben und man hat immer wieder, wird müde und möchte den Mut sinken lassen. Und deswegen ermahnt Paulus seine Gemeinde in Korinth, lasst den Mut nicht sinken, hört nicht auf, wagt es immer wieder neu. Und ganz am Ende von seinem Kapitel, wo er von Jesus Christus, dem lebendigen Schatz redet, wo er von der Liebe redet, wo er von der Hoffnung redet. Am Ende mahnt er noch einmal eindringlich. In Vers 16 lesen wir, Paulus sagt, darum lassen wir den Mut nicht sinken. Ich wünsche mir, dass diese Akademikon sowas wie ein Kehrvers Ihnen mitgibt. Lassen Sie den Mut nicht sinken, was auch immer die Herausforderungen in Ihrem Alltag sind, in Ihren Berufen, in Ihren Gemeinden, in Ihren Familien, sondern lassen Sie sich immer wieder besinnen und zurückerinnern an das, unsere eigene Kräfte werden aufgezehrt. Wir werden müde, wir werden matt, aber wir leben nicht von unserer Kraft. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder hingehen zu dem lebendigen Gott und einen Schatz in unser irdenes Gefäß füllen lassen. Dass wir nicht als Gefäße unterwegs sind, die leer sind, sondern dass wir als volle Gefäße unterwegs sind. Aber wir brauchen diese Ermutigung, dass wir immer wieder zu dieser Quelle, zu diesem Wasserhahn laufen und diesen Schatz in unsere Gefäße einfüllen lassen. Dazu möchte ich Sie ermutigen in Ihrem Alltag. Amen.